Ich möchte euch gedanklich zurückführen zu dem, was wir vor einigen Wochen angesprochen hatten. Da war das Thema ja gesund denken. Und ihr erinnert euch vielleicht, die hier waren, wir haben uns damit beschäftigt, wie wir in einer extrem negativ ausgerichteten, gottfernen Welt, wo alles bergab zu gehen scheint, auch wenn alles sehr schön aussieht, trotzdem, wo es, wie Jesaja sagt, Finsternis bedeckt die Erde. Und eine Decke der Dunkelheit liegt über den Völkerschaften, das ist wirklich wahr. Trotz aller Errungenschaften, trotz aller positiven Entwicklungen, die es in so vielen Bereichen gibt. Aber, und das ist das Gute, über dir geht ein Licht auf. Über dir strahlt der Herr auf. Während es so oft bergab geht in dieser Welt, geht es mit Gott immer aufwärts. Das war der Grundgedanke. Und die Frage ist eben, wie wir in dieser Welt, in der wir nur leben und Gott uns hingestellt hat, auch mit einem Auftrag, mit einer Absicht, wie wir trotzdem positiv bleiben und gottorientiert leben können und unseren göttlichen Auftrag ausleben können, weil das ist das, wozu er uns berufen hat, Licht zu sein in dieser Welt. Und wir hatten uns, ihr erinnert euch, dazu Philipper 4, Vers 8 angesehen. Dort wird uns beschrieben, was ein gesundes Denken kennzeichnet und auch, wie wir dorthin kommen. Das haben wir uns letztes Mal angesehen. Und das Interessante ist, alles hier genannte in diesem Vers, und ihr erinnert euch an diese Ausdrücke, die wir uns angesehen haben, wo Paulus sagt, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, das sollen wir erwägen, darüber sollen wir nachdenken, das war der Ausgangspunkt. Alles dies Genannte findet sich sehr stark in einer Person wieder und wir wissen, wer das ist, Jesus Christus. Er ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen, warum wir uns versammeln. Er ist der Ankerpunkt unseres Lebens. Er ist die Grundlage der Gemeinde und wegen ihm sind wir hier. Nicht wegen einander, das gehört natürlich dazu auch. Und wir erfreuen uns hoffentlich aneinander, an der Gemeinschaft. Aber der wahre Grund ist, wir versammeln uns um Jesus Christus. Und er ist die Hauptsache. Und Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, dass Jesus den Platz bekommt in unserem Leben und in dieser Welt, der ihm zugedacht ist und ihm gebührt. Und es ist interessant, dass diese Eigenschaften, die in diesem Vers genannt werden bei Paulus in Philipper 4, Vers 8, diese Eigenschaften stehen für Jesus und er, wie kein anderer hat er sie ausgelebt und sie selbst in sich völlig verkörpert. Das bedeutet, wenn wir sagen, gesund denken oder wenn es heißt, denke gesund, dann könnte man das also auch nennen, gleichbedeutend ist das mit denke Jesus. Und das ist das Thema heute Morgen. Denke Jesus. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, was ich damit meine. Und weil das ist so stark, das hat mich so fasziniert, wo ich darüber nachgedacht habe, diesen Gedanken, dass wir dazu ermutigt werden, Jesus zu denken. Und was bedeutet das eigentlich? Und ich weiß, ich bin mir sicher, ihr kennt das sicherlich in einer Gemeinde oder einem christlichen Umfeld, christlichen Kindergarten, wie auch immer, wo Kinder sehr stark biblische Geschichten bekommen. Sie werden durch ein Kinderprogramm geführt und sie lernen das ganz stark. Und dann fragst du sie, zum Beispiel im Gottesdienst, werden sie gefragt, wer hat das getan? Jesus. Ja? Wer ist der Größte? Jesus. Und du kannst sie fragen, was sie willst. Die Antwort wird immer die gleiche sein. Jesus. Ich glaube, dass das ein Ausdruck ist von kindlichem Glauben und so, wie wir sein sollen. Denn wir sollen auch immer wieder zu diesem Punkt kommen. Und die Kinder drücken das eigentlich sehr gut aus, ob sie es jetzt verstehen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich glaube, das ist etwas Gutes, wenn wir in Jesus alles und in allem Jesus sehen. Und das ist, entspricht eigentlich auch total, worum es geht im christlichen Leben. Weil als wir uns bekehrt haben, und die Wiedergeburt quasi erlebten, da brachte das auch ganz neue Voraussetzungen in unser Leben. Und wir wissen ja, jemand, der an Jesus glaubt, der ist Teilhaber des neuen Bundes. Und da gibt es ja ganz viele Verheißungen, die über den neuen Bund gesprochen werden. Und da möchte ich nur einen Vers euch nennen, in Hebräer 10, Vers 16. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Und das wurde erfüllt in Jesus. Er wurde errichtet, als Jesus am Kreuz sein Leben gab und sein Blut hingab. An jenen Tagen, spricht der Herr, werde ich meine Gesetze, meine Tora, heißt es dort, in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck hier, weil hier wird uns gesagt, dass die neue Voraussetzung ist für einen Menschen, der an Jesus gläubig geworden ist, dass das Gesetz nicht mehr etwas ist, was irgendwo außen ist und gelesen wird, wie so ein Buch und wie eben das in Religionen üblich ist, dass Gesetze, ein Gesetzeskatalog unser Leben begleitet und bestimmt, das gelesen wird, du sollst das tun, du sollst das nicht tun und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich damit meine, sondern dieses Gesetz Gottes ist plötzlich in unseren Herzen und nicht nur in unserem Herzen, sondern in unserem Sinn. Wir haben also ein neues Herz und tatsächlich eine neue Gesinnung. Vielleicht fragst du dich, wie kann das sein? Wenn ich mich angucke, dann denke ich, wo ist denn die neue Gesinnung? Ja, und das ist natürlich in der Tat eine Frage, weil es ist nur eine Voraussetzung, die neu ist, eine Grundvoraussetzung. Und jetzt ist es natürlich dran, den Sinn zu erneuern, ständig da drin zu bleiben. Aber es ist in der Tat so, mit dem Glauben an Jesus bekommen wir neue Leidenschaften, denn davon spricht dieses neue Herz. Wir wollen Jesus besser kennenlernen und so werden wie er. Das hatte ich nicht, bevor ich Jesus kennengelernt habe und an Jesus gläubig wurde, hatte ich nicht das Verlangen, hatte ich nicht die Leidenschaft, ihn besser kennenzulernen. Ich wollte eigentlich mich selbst ausleben, mein eigenes Leben leben. Und als Jesus mir begegnete, wollte ich ihn besser kennenlernen. Das war übernatürlich, das habe ich nicht irgendwie produzieren können, sondern das war einfach dieses übernatürliche Werk des Geistes. Und so ist es eigentlich uns allen gegangen an irgendeinem Punkt unseres Lebens. Und wir wollen auch nicht mehr so leben wie vorher. Durch die Bekehrung, durch unser Hinwenden zu Gott, durch unser Verlassen des Alten und des Hinwenden zu dem Neuen, bekommt Gott, er bekommt Zugang in unsere Gedankenwelt. Es ist so, wenn du dich Jesus hingibst, wenn du dich bekehrst, wenn ein Mensch sich Jesus bekehrt, dann geht hier eine Tür auf. Da wird eine Segenstür geöffnet und Gott kann jetzt unsere Gedanken anfangen zu prägen. Das ist das, was die Verheißung des neuen Bundes ist. Es ist so stark. Und Paulus drückt das mit anderen Worten aus. Er spricht darüber im 1. Korintherbrief. Er sagt, wir aber haben Christi Sinn. Haben wir ja schon mal darüber nachgedacht, dass unser Denken, die Denkvoraussetzung, die wir als Christen haben, ist der Sinn Christi, ist die Fähigkeit, so zu denken wie Jesus, sprich geistlich zu denken, denn darum geht es ja in diesem Kontext. Und da sind wir in sehr guter Gemeinschaft, denn auch der Himmel, auch Gott selbst, denkt Jesus. Also der Titel dieser Botschaft, Denkt Jesus, der drückt genau das aus, was Gott, ich würde einmal sagen, seit Ewigkeiten und jetzt und für immer tun wird. Er denkt Jesus. Woher weiß ich das? Warum kann ich das sagen? Ihr kennt diese Stelle im Johannesbrief. Entschuldigung, das Johannesevangelium fängt mit diesem Vers an. Im Anfang war das Wort. Und dieses Wort ist dieser Begriff Logos. Das kennen wir ja auch mal. Logos. Im Anfang war das Logos. Und Logos ist eben nicht nur das geschriebene Wort, was man aufschreibt, was festgehalten wird durch Buchstaben, sondern Logos ist der Gedanke. Es ist die Vorstellung, der Plan, den man hat. Das ist das Logos. Mit anderen Worten ausgedrückt, Jesus ist der Gedanke Gottes. Jesus ist das, was Gott, der Vater, die Gottheit, denkt. Und in der Tat ist es so, dass alles, was Gott jemals gedacht und sich vorgestellt hat, was immer er sich ausgedacht hat, findet in Jesus selbst seinen Ausdruck. Denn das ist genau das, was Johannes da sagt in Vers 3, alles wurde durch dasselbe, durch dieses Logos und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Und ihr müsst uns das so vorstellen, wie einen Architekten. Ein Architekt entwirft ein Haus, dann wird dieses Haus gebaut. Dieses Haus, bevor es irgendwie sichtbar wird, im Natürlichen, im Physischen, ist es bereits im Kopf des Architekten. Der Architekt, das ist das Wunderbare mit Architekten. Die sehen etwas, die haben eine innere Vorstellung, die wissen ganz genau, was sie da entwerfen wollen. Die haben ein inneres Bild. Und gemäß dieses inneren Bildes entwickeln sie dann dieses Bauprojekt und es wird dann ausgeführt durch die Handwerker. Und so ist es eben auch bei Gott. Gott ist der große Architekt. Er hat Gedanken, er hat eine Vorstellung, er hat einen Plan. Und diesen Gedanken, den er hat, ist Jesus. All das ist in diesem Begriff, in diesem Wort Jesus ausgedrückt. Und dieser Gedanke Gottes findet Ausdruck wiederum im Wort Gottes. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell heute Morgen und überfordere euch hier zu viele Gedanken. Aber das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Es heißt in Hebräer 1, Vers 2, er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das heißt, Sohn ist seine Sprache. Sohn ist so wie Deutsch oder Englisch. Er hat geredet im Sohn. Die Sprache Gottes ist der Sohn. Nicht nur ist er der Gedanke, sondern auch die Sprache, das Wort Gottes. Deswegen wird Jesus das Wort Gottes eben genannt. Und die Frage ist, welche Sprache wird im Himmel gesprochen? Ist es Französisch oder Englisch oder Bahndütsch? Ich habe die letzten Jahre eigentlich mal überzeugt, dass es Bahndütsch sein muss, weil man da eine Ewigkeit für braucht, das zu lernen. Man denkt darüber nach, über den Himmel, über die vielen Völkerschaften, für die Menschen, die aus allen Erlös, aus allen Kulturkreisen, genetischen Hintergrund kommen, und sie haben eine Sprache. Es vereint sie eine Sprache. Und diese Sprache ist eben nicht Englisch. Es ist nicht die himmlische Sprache. Und die himmlische Sprache, wie man im Himmel spricht, ist, ich möchte es einmal so nennen, sonisch. Nicht Englisch, nicht Französisch, sondern sonisch. Das ist die Sprache des Himmels. Das ist die Sprache des Vaters. Das ist die Sprache, die Gott spricht. Er hat geredet im Sohn. Er hat Sohn geredet. Das ist die Sprache. Und schließlich, nachdem wir lesen, dass es Jesus der Gedanke Gottes ist und auch er das gesprochene Wort ist, lesen wir auch in dem gleichen Vers in Hebräer, wie durch das Wort Gottes die Werke Gottes eben vollbracht werden. Durch ihn, heißt es hier, hat er die Welten gemacht. Also könnte man sagen, Jesus ist der Gedanke Gottes, der im Wort Gottes zum Ausdruck gebracht wird und Gottes Werke vollbracht. Und hier sehen wir schon die Bedeutung von Gedanken generell. Hier sehen wir ganz klar diese Abfolge. Denken, reden, handeln. Denken, reden, handeln. Oder denken, sprechen, erschaffen. Je nachdem, wie du das denkst. Und das ist so wichtig, dass wir das verinnerlich verstehen. Denn was wir denken, wird schließlich immer unsere Worte, das, was wir sprechen, prägen. Ja, wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und Worte schaffen Realitäten. Und das gilt sowohl positiv als auch negativ. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, deswegen reden wir darüber, dass wir uns Gedanken machen und lernen, dass wir diesen Gedanken dem Sinn Christi unterordnen. Und eben anfangen und auch besser und mehr darin zunehmen, gesund zu denken. Aber denke Jesus, was bedeutet das ganz konkret? Und da möchte ich euch einige Dinge hier einfach weitergeben, was ich glaube, was das konkret für unser Leben bedeutet, wie wir unser Leben danach ausrichten können. Und mir sind hier drei Dinge hier, die ich weitergeben möchte heute Morgen, die das ein bisschen praktisch untermalen sollen. Und das erste habe ich genannt, lass Jesus den Fixpunkt deines Lebens sein oder den Fokus deines Lebens sein. Jesus wird hier in der Schrift genannt, weil er sagt von sich selbst in Offenbarung 22, 16, ganz am Ende der Schrift, da sagt er, ich bin der helle, der glänzende Morgenstern. Wir wissen, der Morgenstern ist ja der Planet Venus, im Natürlichen gesprochen, der sehr früh am Morgenhimmel erscheint und den neuen Tag ankündigt quasi. Das ist der erste Stern, den man so sieht am Firmament. Und Jesus sagt, ich bin der glänzende Morgenstern. Und dieser glänzende Morgenstern, der Fixpunkt unseres Lebens, das heißt, Jesus möchte die Zielsetzung sein für unser Leben. Er möchte uns Orientierung sein fürs Leben. Christen sind Menschen, die mit einer Leidenschaft durch das Leben gehen. Und es gibt viele Sachen, wofür wir eine Leidenschaft haben können. Wir haben heute Morgen schon gehört, es gibt Leute unter uns, die eine Leidenschaft für Zweiräder haben. Und es gibt viele andere Dinge, wofür wir uns begeistern können. Aber es gibt nichts, was unserer obersten Leidenschaft gleichkommen könnte. Und die gilt dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Deswegen heißen Menschen, die Jesus an Jesus glauben, auch Christen, weil ihr Leben einfach von Christus bestimmt ist. Sie haben sich fixiert auf Jesus Christus und sie leben dafür, diesen Jesus mehr und mehr zu erkennen und zu verherrlichen. Paulus ist uns ein großes Vorbild und ich möchte nicht da groß drauf reingehen, aber ihr wisst die Stelle in Philipper 3, wo es heißt, wo Paulus darüber redet, wie er sagt, dass er alles andere, alle seine Errungenschaften, alle seine Ziele, alle seine Vorhaben, alles, was ihm wichtig war als Mensch oder auch als gläubiger Jude, als sehr religiöser, heiliger Mensch, als sehr ernsthaft gottsuchender Mensch. All diese Dinge, sagte er, habe ich für Dreck, für Kot, für Schiss geachtet. Weil das ist dieses Wort, genau das ist dieses Wort. Paulus drückt das ganz hart auf den Punkt, um deutlich zu machen, dass verglichen mit Jesus Christus in seinem Leben alles andere null und nichtig ist. Und sagt er dann weiter in den Versen, damit ich Christus gewinne und ich jage auf das Ziel zu. Er hatte verstanden, es gibt diesen Fixstern, diesen hellen Morgenstern, auf den er zulief. Und egal wie alt wir sind, egal ob wir am Anfang oder in der Mitte unseres Lebens sind oder fortgeschritten sind, und das war so stark jetzt am Freitag bei der Beerdigung noch einmal sich bewusst zu machen, die Liseli, die, wie sie einfach mit Jesus gelebt hat und alle überraschte, dass sie auf einmal am Ende da war und dann gegangen ist. Und das war so stark, das war ein Zeugnis von jemandem, der im Glauben gelebt hat. Und ich habe gesagt, so will ich auch leben und so will ich auch sterben. Ich will aus dem Leben gehen, ich will nicht nur einfach so lange bergab geht und man so wartet, auf der Abstellliste ist. Nein, wenn ich einen Wunsch haben darf, das ist ja nicht in meiner Hand, dann will ich alles dafür tun, dass ich aus dem Leben trete. Und alle sagen, huch, Holger war gestern noch da, er hat noch getanzt am Feierabend und er war voll im Leben und plötzlich war er nicht mehr da. Wir waren ganz überrascht, das ist so plötzlich geschehen. Das ist doch stark. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt, er würde sich wünschen, bei Jesus zu sein, weil er so eine Leidenschaft hatte für ihn und für ihn lebte. Aber er wusste, der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Es ist besser, sagte er, für euch, dass ich hier bin. Ist das nicht stark, wenn man so leben kann? Das ist das, wenn Jesus der Fixpunkt ist. Und ich glaube, wir brauchen das in unserer heutigen Zeit alle von uns. Alle. Ich brauche das immer wieder, weil es gibt so viele Ablenkungen. Es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt so viele dumme Sachen. Es gibt so viele Nebensächlichkeiten und es ist so leicht, diesen Fixpunkt aus den Augen zu verlieren. Und das ist das, worum wir uns immer wieder sammeln. Deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes immer wieder zu hören. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder in das Wort Gottes persönlich zu vertiefen. Deswegen kommen wir zusammen, um anzubeten mit unseren Liedern. Wenn du dich fragst, was soll das? Jeden Gottesdienst immer mit diesem Lieder singen. Der Grund, warum wir Lieder singen, ist, weil wir uns ganz bewusst auf Jesus fixieren wollen. Und deswegen beten wir Gott an, sei es als mit DJ-Lobpreis oder Live-Lobpreis mit Gitarre, wie heute Morgen, oder in irgendeiner Form. Zweitens, lass Jesus die Quelle deines Lebens sein. Es wird ja gesagt, dass in ihm, in Jesus, und da verbringt Paulus ganz viel Zeit mit, wir haben uns den Epheserbrief angesehen, wir können das lesen im Kolosserbrief, überall, da heißt es, er soll in allem den Vorrang haben und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Überleg mal, was das bedeutet, in ihm zur Fülle gebracht worden zu sein. Da heißt es, Paulus sagt hier im Epheserbrief, das haben wir uns alles angesehen in der Vergangenheit, er hat uns gesegnet mit jeder, nicht nur mit ein paar, sondern mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Und in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Da ist immer diese Fülle, dieses Vollmaß, was in diesen Versen durchkommt. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, heißt es hier. Wir haben ein Erbe bekommen. Erwarte alles von ihm. Alles. Suche dir keine Ersatzquelle. Manchmal sind wir gut, wir Menschen, wir suchen uns Ersatzquellen. Weil es könnte ja sein, dass Gott nicht funktioniert oder Gott nicht genug ist. Erwarte alles von ihm. Lass Jesus die Quelle, die einzige Quelle deines Lebens sein. Er ist genug. Das heißt nicht, dass wir nicht andere Menschen brauchen und dass wir nicht auch andere Dinge in unserem Leben brauchen. Aber er soll die Hauptquelle sein, von dem wir Leben empfangen. Alles, was wir neben ihm versuchen, ist ein billiger Ersatz. Die Schrift sagt das ganz einfach. Johannes, das ist der Jünger, der ganz nah dran war an Jesus. Er drückt das aus. Und ich mag es, wie er Sachen so ganz simpel auf den Punkt bringt. Er sagt in 1. Johannes 5, Vers 12, sagt er, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt, fertig, aus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben einfach nicht. Und dann können Menschen, die nicht an Jesus glauben oder sich gegen Jesus entscheiden, noch so viel tolle Dinge machen. Sie können noch so viel Geld auf dem Konto haben, noch so viel in Urlaub fahren, noch so viele gute Hobbys haben und wunderbar funktionierende Familien haben und vielleicht nicht das Drama kennen, was wir so oftmals kennen in unserem Leben. Aber die Tatsache steht fest, wer den Sohn hat, hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben eben nicht. Und deswegen ist es so gut und kostbar, wenn ihr Jesus allein die Quelle unseres Lebens sein lasst. Und drittens, und damit schließen wir, lass Jesus das Vorbild deines Lebens sein. Wir wissen, das haben wir uns auch angesehen, im Epheserbrief sagt Paulus, Kapitel 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes, mimt ihn nach. Erinnert euch daran. Die beste Lehrmethode, die es eigentlich gibt auf der Welt, das sind nicht Bücher, sondern Vorbilder. Man sagt, im Englischen klingt das natürlich viel besser. Truth is not taught, but caught. Also Wahrheit ist weniger gelehrt, sondern mehr geschnappt. Man nimmt es einfach auf, weil man eine Person vor sich hat. Und das ist genau das hebräische Verständnis von Jüngerschaft. So haben die Hebräer, die Israeliten, gelebt. Das ist ihr Verständnis und das ist das, so wie Jesus auch mit seinen Jüngern, als er unterwegs war. Das hebräische Verständnis von Jüngerschaft ist nicht, sich hinzusetzen und nur so ein paar Bücher zu lesen, Lektionen zu lernen. Und deswegen glaube ich, ist es falsch, wenn wir in unserer heutigen Zeit der tausend Möglichkeiten denken, oh, wir schauen uns mal einen YouTube-Clip an oder wir hören uns eine Botschaft von irgendjemand an und dann, ja, wir haben es dann verstanden. So funktioniert das nicht. Weil das richtige Verständnis, das biblische Verständnis von Jüngerschaft ist, wie der Meister zu werden. Jüngerschaft bedeutet, so zu werden wie der, dem man nachfolgt. Und wenn wir sagen, wir sind Jünger Jesu, bedeutet das, dass wir so werden wollen wie er. Und um einer Person nachzuahmen, muss man nahe an der Person dran sein. Du kannst nicht Nachahmer Christi sein aus der Distanz heraus. Es erfordert eine Beziehung. Es geht darum, seine Nähe zu suchen. Nur wenn wir nahe dran sind, dann können wir eines tun. Wir können fragen nach dem Warum. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht nur das Wie oder Was, sondern das Warum. Wenn du Jesus nachfolgst und du bist nahe dran, kannst du ihn fragen, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Herr, warum? Nicht in einer anklagenden oder in Frage stellen negativen Art gemeint, sondern um herauszufinden, warum Jesus etwas macht. Und wir beschäftigen uns ja oft damit, was Jesus tat, aber wir fragen ganz selten, warum er denn was tat. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das lernen wir, wenn wir nahe dran sind und aus dieser Nähe heraus ihn nachahmen und Jünger, wahre Jünger sind. Ich möchte uns alle ermutigen, denke Jesus. Denke Jesus jeden Tag. Mache ihn zum Fixpunkt deines Lebens, immer wieder, jeden Morgen neu. Es ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich stimme mein Instrument. Es macht keinen Sinn, abends dein Instrument zu stimmen. Es macht keinen Sinn, erst am Abend sich einzustimmen. Manche Leute sagen, ich habe abends dann meine Zeit mit Gott. Das ist gut, aber ich ermutige dich, setz dich hin, fang den Tag an und denke Jesus. In irgendeiner Form, so wie du merkst, wie es dich ausrichtet auf diesen Fixpunkt. Was immer dir hilft, das zu tun. Ich mache das so, ich mache mir einen Kaffee und setze mich hin und gehe in das Wort Gottes und empfange einfach seine Gedanken. Wann immer ich das tue, geht es mir gut. Ja, ist ein guter Anfang. Wenn immer ich das nicht tue, es gelingt mir nicht immer, dann merke ich, da fehlt mir was. Dann ist es so, als wenn ich den ganzen Tag über mit einem verstimmten Instrument spiele. Das Tolle ist, am nächsten Morgen ist wieder eine Gelegenheit, sich einzustimmen. Also mach Jesus zum Fixpunkt deines Lebens. Lass Jesus die Quelle deines Lebens sein und lass ihn das Vorbild deines Lebens sein. Diese Dinge, das ist mein Gebet, mein Wunsch, dass wir, und für mich selbst und für uns alle, dass wir das immer wieder ergreifen. Und ich möchte hier schließen mit Jeremia 29, Vers 11, da sagt der Prophet vom Herzen Gottes her, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Die Frage ist, wie gut kennen wir denn seine Gedanken? Kennst du seine Gedanken über dich? Weißt du, was er über dich denkt? Es ist in einem Wort zusammengefasst. Das habe ich heute Morgen betont. Seine Gedanken, sein Logos, Jesus ist das Logos, der Gedanke Gottes. Er ist nicht nur der Gedanke, sondern auch der Ausdruck durch das gesprochene Wort und das, was letzten Endes dadurch geschaffen wird. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Und möchte uns Zukunft geben und Hoffnung. Weißt du, Gottes Gedanken, egal was es ist, was Gott denkt über uns, über dich und mich, die sind immer ausnahmslos konstruktiv und niemals destruktiv. Du kannst davon ausgehen, was immer Gott über dich denkt, ist konstruktiv. Ist zu deiner Auferbauung, ist zu deinem Guten. Ist nicht zur Zerstörung, nicht um dich niederzumachen, nicht um dich klein zu machen, sondern Gottes Gedanken sind erhebend. Sie sind konstruktiv. Sie ziehen nicht runter. Sie sind nicht so, dass wenn Gott etwas denkt, sagt er, oh Mann, der hat sowieso keine Hoffnung. Aus dem wird nie was. Da weißt du schon, woher das kommt. Das ist nicht Gottes Gedanke, weil Gott hat gezeigt, seine Gedanken sind Zukunft und Hoffnung. Du kannst es sagen, dass all diese Dinge für Jesus Christus stehen. Er ist der Friedefürst. Er ist der Gott aller Hoffnung. Ist es nicht gut, ist es nicht Gott. Ganz einfach. Es war nicht gut, wie wir das meinen, sondern was wir im Wort entdecken, was Gott gut findet. Ist es nicht gut, ist es nicht Gott. Und wenn irgendwie ein Gedanke kommt, der dich niedermacht, der Verdammnis, der dich klein machen will, der dich kümmerlich erscheinen lassen will, der dieses Negative in dir erzeugen will, dann widerstehe diesen Gedanken und sage, das ist nicht der Gedanke Gottes. Ich denke Jesus. Jesus ist Hoffnung. Jesus ist Licht. Jesus ist Heil. Jesus ist Gesundheit. Jesus ist Zukunft. Jesus ist Frieden und nicht Unheil. Es gibt keine Verdammnis, heißt es, für die, die in Christus Jesus sind. The plans I had for you, declares the Lord. He's got plans for your church. For I know the thoughts I have to you, declares the Lord, declares the Lord. Sing it again, yeah. And for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of mercy and peace, for I know the thoughts I have to you, declares the Lord. He declares the Lord. Yeah, plans to prosper you. I'll never
destiny in me. It cannot be cut off, yeah. I reserved a future hope for all of you. Destiny in me, we will not be cut off. Yeah. Before I know the plans I have for you, don't forget it, church, declares the Lord. Plans of mercy and peace. Declares the Lord.